Psalm 40, Vers 4. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Dann ein Vers weiter. Herr mein Gott, vieles sind deiner wunderbaren Taten und deiner Vorsätze, die du an uns beweist. Doch nichts davon ist mit dir zu vergleichen. Lobe den Herrn. Vieles sind deiner wunderbaren Taten und deiner Vorsätze, die du an uns beweist und bewiesen hast. Das können wir auch mit Lied 20 singen. Den Herrn loben, ein neues Lied. Zu loben unseren Gott. Weil da ist viel beschrieben, was er an uns getan hat. Amen.
Wir feiern heute wieder den Tisch des Herrn. Lob den Herrn. Dafür lese ich die Verse in 1. Korinther 11, Vers 23. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er ein Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dieses tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Diese Verse sind so kostbar. Mich hat hierbei so berührt, es geschieht immer wieder zum Gedächtnis an unseren Herrn. Der Herr will, dass wir seiner gedenken. Die Woche kommt, viele Dinge geschehen. Der Herr will, dass wir seiner gedenken. Und er hat unser gedacht, ja. Er hat uns geliebt und hat sich für uns gegeben, hat sein Leben hingegeben. Wir, die wir gerade gesungen haben, Feinde waren von Adam, ja, aus dem Fleisch, nichts hatten. Er ruft uns heute an seinen Tisch. Ist das nicht kostbar? Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte von Mephibosheth kennt. Einer, der an beiden Füßen lahm war und aber ein Nachfahre von Jonathan, der durfte an des Königs Tisch, an Davids Tisch sitzen, Tag für Tag. So auch wir sind lahm an unseren Füßen. Wir können Gott gar nichts bringen. Ja, sind vom Fleisch geboren aus Adam. Aber er hat uns erlöst, hat uns zu sich gerufen. Und jetzt haben wir das Recht, an seinem Tisch zu essen und zu trinken. Dafür wollen wir den Herrn loben, ja, und ihm danken einfach und seiner gedenken. Auch wenn die nächste Woche kommt, denk daran, denk an Jesus. Er hat dich gerufen, der du nichts warst. Und jetzt setzt er dich an seinen Tisch. Lobe den Herrn. Amen. Ja, Herr, wir danken dir für deinen Tisch, dass wir Anteil haben dürfen an dir, an deinem großen, wunderbaren Errettungswerk. Dass wir deiner gedenken können. Herr, nicht nur heute am ersten Tag der Woche, sondern alle Tage der Woche halten wir im Gedächtnis Jesus Christus. Herr, und dass wir nichts sind, Herr, aber dass du alles für uns bist. Amen.
Wunderbar, dass er voll genügend ist und dass er uns immer wieder Freude schenkt, egal in welcher Situation wir sind. Und heute Morgen hat mich der Herr geweckt mit Lied 286. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus Gott, dem Quell der Errettung. Amen.
Schon in Jesaja sagt er in Kapitel 45, wendet euch zu mir, lasst euch retten. In Vers 22, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören. Und das kommt dann im Neuen Testament an mehreren Stellen. Wir haben ja das auch im Philipperbrief genossen. Und es ist so eine Errettung, den Namen des Herrn anzurufen. Und ich habe gemerkt, es ist nicht nur Errettung für mich, sondern es ist ein Beugen meines Knies und auch ein Anerkennen, dass er Gott ist und dass er herrscht und er der Herr ist. Wir rufen ja Herr Jesus und wir unterstellen uns ihm. Und das ist so wunderbar, was der Herr möchte, ein Volk, das ihn genießt, das sich ihm nähert, das an ihn glaubt, das diese Errettung in Anspruch nimmt und das eins ist mit ihm und das Anteil hat an allem, seinem Reichtum, seiner Fülle und seiner Gnade. Lob den Herrn, wir rufen seinen Namen an. Ja, jedes Knie soll sich beugen, jede Zunge bekennen, Jesus ist der Herr.
Lob den Herrn. Ich wollte einfach noch kurz was sagen, was mich so berührt hat die vergangene Woche. Und zwar die Geschichte von Mephibosheth. Ja, er war ja der Enkel von Saul, ja, der zunächst mal in Israel König war eine Zeit lang, dann aber durch Ungehorsam sein Königtum verloren hat. Und sein Sohn war Jonathan. Und der Sohn Jonathans war Mephibosheth. Dann ist da Saul gestorben und Jonathan gestorben und David wurde König in Israel. Und David hatte noch, als Jonathan noch lebte, ihm geschworen, dass er seinen Nachfahren nur Gutes erweisen würde. Und als David an die Königsherrschaft kam, da hat er diesen Mephibosheth an seine Tafel geladen. Mephibosheth war aus dem Geschlecht Sauls, völliger Feindschaft zu David. Und er hatte das Königtum, das Geschlecht Sauls hat das Königtum verloren. Entsprechend uns. Wir sind die Nachfahren Adams, der auch zur Königsherrschaft über die Erde, ja, aber die Herrschaft über die Erde bestimmt war und durch seinen Ungehorsam es verloren hatte. Aber durch die Erlösung des Herrn haben wir jetzt dennoch den Zugang, dass wir zur Tafel des Königs kommen können, ja sogar mit ihm regieren können als Könige und Priester. Ja, und als David an die Herrschaft kam, da hat er eben diesen Mephibosheth an seine Tafel geladen. Und das Herz von Mephibosheth war so voller Dankbarkeit. Es wird dann später in der Geschichte nochmal sehr deutlich, wo er sagt, ja, wer bin ich? Ich bin ja nur ein toter Hund. Aber du hast mich angenommen und hast mich an deinen Tisch gesetzt. Und so ist es so gut, wenn wir auch so voller Dankbarkeit gegenüber dem Herrn und seiner Errettung an uns sind. Ja, dass wir daran gedenken, dass wir eigentlich aus einem Geschlecht kamen, wo es gar keine Chance mehr gab. Aber Gott hat uns berufen aus diesem verdorbenen Geschlecht. Und führt uns wieder durch seine Gnade an seinen Tisch und in seine Herrschaft sogar hinein. Lobt den Herrn.
Der Herr ist so voller Gnade und Liebe und Wirklichkeit und voller Licht. Als wir das gelesen haben, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Der ist von Gott geboren, in Kapitel 5, 1. Und wer den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der von ihm geboren ist. Wir sind von Gott geboren. Der ganze Brief hindurch zeigt, dass wir Gottes Leben empfangen haben. Wir sind von ihm geboren. Und da heißt es, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist. Christus bedeutet ja der Gesalbte Gottes. Aber
In Vers 5 heißt es, und wer ist, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, und wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der hat es auseinandergenommen. Und was hat Petrus gesagt, als der Herr fragte, was sagen die Leute, was seid ihr, wer ich sei? Wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat beides gesagt. Das hat mich berührt. Und wisst ihr, wozu Christus ist? Er hat im Kapitel 16 im Matthäus-Evangelium gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das zeigt auch der erste Johannesbrief. Wenn wir von Gott geboren sind, dann lieben wir die Brüder. Das ist keine Anstrengung und das ist nicht schwer. Er sagt in Kapitel 5, Vers 3, es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, weil wir sein Leben in uns empfangen haben. Lieben wir uns einander. Und ich muss sagen, das ist so kostbar. Die Gemeinde wird in Liebe gebaut, sagt sogar Epheserbrief. Das Wachstum in Liebe und im Leben. Und ich muss sagen, das ist wunderbar, wie Johannes das beschreibt. Dieses Leben, das in uns ist, wird wirklich etwas hervorbringen für die Herrlichkeit Gottes. Und das ist heute die Gemeinde. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Und es ist nicht schwer. Mich hat berührt, der Herr sagte in Matthäus 11, in Vers 30 sagte er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In Vers 30 sagte er, denn ich bin von Herzen sanftmütig und meine Last ist leicht. Es ist nicht schwer. Was er uns gibt, ist leicht. Und ich lobe den Herrn, was wir empfangen haben, ist so voller Leben. Das Leben wächst in uns und wir greifen das Leben und jagen sogar dem Leben nach, dass der Herr in seiner Gemeinde seine Herrlichkeit bekommt. Lobt ihn. Amen.
Wir verweilen noch ein bisschen in Philipper 3. Um gemeinsam Christus zu ergreifen. Ich finde es immer noch sehr beeindruckend, wie der Paulus so eine Haltung hat, Christus nachzujagen. Er war ja nun nicht in einer begehrenswerten Situation, war eingeschränkt und hätte auch als erstes Ziel haben können, endlich da rauszukommen. Aber man hat den Eindruck, dass seine Umstände ihn gar nicht groß beschäftigt haben, sondern er hatte ein Verlangen, Christus nachzujagen. Er war so zielorientiert, wie hier auch in diesen Versen steht. Ja, er will das Ziel erreichen. Und obwohl er dem Herrn ja schon viel gedient hat und auch wunderbare Offenbarungen gesehen hat, sagt er ihnen hier, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ganz ergriffen habe. Ich würde sagen, es ist in diesen Versen wichtig, auf die Details zu achten. Paulus sagt, er hat es noch nicht ganz ergriffen. Er hätte auch sagen können, dass er es noch nicht alles ganz verstanden hat. Aber das war vielleicht gar nicht sein Problem. Er hat sicher, nachdem er ja im Wort sehr im Alten Testament auch sehr gelehrt war und dann die Offenbarung von Christus gesehen hat in der Gemeinde, hat er sicher schon viel verstanden und ist ihm sicher vieles auch klar geworden, nachdem er den Herrn gekannt hat, worauf sich die Verheißungen beziehen. So, ich würde sagen, in dem Verständnis hat er vielleicht keinen großen Bedarf gehabt. Aber was er sagt hier, er hat's noch nicht ganz ergriffen. Und das ist heute auch ein Anliegen, dass wir beides haben, dass wir zunehmen in dem Verständnis und auch im Wort, im Kennen des Wortes, im Lesen des Wortes, aber dass wir auch zunehmen, Christus ganz zu ergreifen. Das geht Hand in Hand und dem Herrn ist beides so wichtig. Bevor er auferstanden ist, ich glaube, war es für die Jünger auch noch verborgen in vielerlei Hinsicht, dass sie diesen Christus vor sich haben, den Herrn, in dem alle Verheißungen erfüllt würden. Ich habe heute Morgen nochmal nachgelesen bei den Jüngern, die nach Emmaus gegangen sind. Sie sind ja dann, nachdem der Herr gekreuzigt war und sogar auferstanden, haben sie es nicht verstanden. Gell? Und sie sind wieder zurückgegangen, vielleicht zurück auch in ihr Altes. Und auf wunderbare Weise war plötzlich der Herr mit ihnen unterwegs. Ja, er spricht dann zu ihnen, Vers 27 oder 26 schon in Lukas 24, sagte, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus. Was legt er ihn aus? Was von ihm gesagt wurde. Das heißt, eigentlich hat er ihnen gezeigt, dass in diesem Wort, dass es um ihn geht. Wie wir letzte Woche auch schon Gemeinschaft hatten und ja auch gesehen haben, wie das Volk ins gute Land hineingegangen ist. Ja, das ist einerseits natürlich damals ein Land gewesen, ein sehr geografisch verortbares Land, aber wir sehen auch, dass dies ein Bild ist, wie wir heute Christus ganz ergreifen sollen. Ja, es ist nicht nur eine Geschichte von damals, sondern es ist ein Wort, was uns hilft, hineinzukommen. Und ich habe auch noch mal ein bisschen nachgelesen und es ist schon sehr interessant. Es lohnt sich, diese Verse zu lesen, wie sie dort an der Grenze zum guten Land waren. Und viele von ihnen waren ja gar nicht in Ägypten gewesen, eigentlich fast alle. Die Generation, die in Ägypten gewesen war, die durfte ja nicht ins gute Land, deswegen mussten sie warten. Und dann kam eine Generation und es ist sehr interessant von dieser Generation, man kann es auch in Josua 5 nachlesen, da steht, diese Generation, sie war nicht beschnitten. Eine ganze Generation, die diesen Bund, den der Herr mit dem Abraham geschlossen hat, eigentlich gar nicht kannten. Ja, in Ägypten haben sie das wohl getan, haben sie sich daran gehalten. Aber auf dieser Reise in der Wüste, ja, wo sie warten mussten, die Männer wurden nicht beschnitten. Ja, wir haben ja heute schon ein Bild gehabt von dem alten Menschen, der Saul. Und die Beschneidung ist auch ein Bild auf den alten Menschen, wie er behandelt werden muss. Wie er behandelt werden muss, um teilzuhaben an diesem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Um teilzuhaben an diesem reichen Christus und auch um teilzuhaben, ins gute Land hineinzukommen. Und sie mussten dort in Gilgal, die Stadt wurde ja letzte Woche auch schon erwähnt, ja, mussten sie beschnitten werden, um ins gute Land hineinzugehen. Und das ist sehr interessant, weil man könnte ja eigentlich sagen, sie haben jetzt lang genug gewartet, die Zeit ist um, sie sind Gottes Volk, was hindert es noch hineinzugehen? Dann kommt dieser Aspekt, diese Behandlung des alten Menschen, der sozusagen auch doppelt betont wird. Gell? Sie mussten ja dann später auch noch durch den Jordan hindurchgehen. Ja, durchs Wasser hindurch, um ins gute Land hineinzugehen, wo wir auch nochmal sehen, ja, wie bei der Taufe, da gehen wir ja auch durchs Wasser hindurch, damit der alte Mensch begraben wird, damit wir in der Neuheit des Lebens wandeln können. Dieser Schritt, ja, erscheint ja manchmal auch schon fast banal zu sein, gell? Durchs Wasser gehen, sich taufen lassen, ja, so, schon recht einfach, oder? Brauchen wir das überhaupt? Wir haben doch einen herrlichen Christus. Ja, wir brauchen es auch. Auch diesen Schritt der Taufe, der Herr leitet ihn uns. Sogar wenn jemand schon langgläubig war und bisher noch gezögert hat, der Herr leitet dich heute, diesen Schritt zu gehen, dich taufen zu lassen, um den alten Menschen abzulegen, aber auch um ganz in die Erfahrung Christi hineinzukommen. Da reicht es auch nicht, das verstanden zu haben, gell? Manche können viele Verse über die Taufe zitieren, können das erklären, aber sagen, ach, ich, naja, das ist was für junge Leute. Aber es reicht nicht, bis du selber diesen Schritt gegangen bist. Dann hast du den alten Menschen begraben, wie Römerbrief sagt. Und so möchte der Herr, dass wir auch hineinkommen. Und wenn wir Christus ganz ergreifen wollen, dann hat es auch viel damit zu tun, Altes abzulegen. Ja? Philipper 3 ist ja voll davon, wie Paulus bezeugt, wie er das Alte ablegt, wie er seinen Stand, den er damals hatte, auch in der religiösen Welt, seine gute Bildung unter Gamaliel, sein reiches Wissen im Wort, das hat ihm schon auch alles einen Stand verschafft und dann noch seine Geburt. Er war ja von Geburt an ein wahrer Israelit vom Stamm Benjamin. Nicht erkauft, sondern geboren hinein. Und er war bereit, dies alles zur Seite zu legen, um Christus zu ergreifen. Das möchte der Herr auch heute. Er möchte, dass wir auch mit ihm feste Schritte tun. Dass wir nicht draußen bleiben, wie in der letzten Woche, wie wir gesehen haben. Manche Stämme, die fanden es an der Grenze zum guten Land auch schon gut genug. Sie waren auch bereit, noch ein bisschen mit reinzugehen, aber wohnen wollten sie lieber außerhalb. So, es soll uns auch eine Ermahnung und auch eine Ermutigung sein, ins gute Land ganz hineinzugehen. Der Herr hat ja dort bezeugt, dass das gute Land ist der Ort, wo er wohnt. Also du kannst auch außerhalb wohnen, aber dann wohnst du woanders, als der Herr wohnt. Schade eigentlich. Zumal, wenn es ganz in der Nähe gewesen wäre. So weit gezogen durch die ganze Wüste, aber nicht hineingegangen. So, der Herr ermutigt uns, ganz hineinzugehen, nicht außen vor zu bleiben. Und dieses Hineingehen, ja, es hat viel mit Wachstum zu tun. Das ist nicht wunderbar. Er sagt hier von diesem Vers auch, dass wir erwachsen werden. Vers 15, alle nun, die erwachsen sind. In unserem Christenleben wollen wir wachsen. Wir hatten das schon im Epheserbrief gelesen, dass wir nicht mehr wie Kinder sind, von Wellen hin und her getrieben, nicht von Trends umhergetrieben, nicht von allerlei äußerlichen Dingen, sondern dass wir erwachsen werden. Und das sagt er hier auch wieder. Alle nun, die erwachsen sind, lasst uns diesen Sinn haben. Ja, lasst uns diesen Sinn haben, gemeinsam Christus nachzujagen, Christus zu ergreifen. Und wenn ihr in irgendeinem Punkt anders denkt, da ist also noch vom Verständnis, von der Offenbarung ein Defizit. Aber er sagt, Gott wird euch dies auch noch offenbaren. Er ist zuversichtlich. Und so sollen wir auch zuversichtlich sein, dass der Herr sich uns ganz offenbaren will. Für uns selber, für alle Geschwister, für alle jungen Leute. Wir sollen zuversichtlich sein und gleichzeitig auch dieses Anliegen haben, Herr, lass uns alle ganz hineinkommen. Lass uns alle die Offenbarung ganz sehen. Was ist eine Offenbarung? Eine Offenbarung ist etwas zu sehen, in etwas geistlich hineinzukommen, vielleicht auch hineinzuwachsen, was vorher einfach nur eine Theorie war, wo du vorher gesagt hast, ja, den Vers kenne ich schon. oder gesagt hat, ja, das hat mir Bruder so und so schon oft gesagt, aber mir sagt's nicht so viel. Ja, das gibt's. Also kann ich auch bezeugen. Und manchmal habe ich auch gedacht, warum ist das für den Bruder oder die Schwester so wertvoll oder wichtig? Ja, warum? Also ich würde sagen, oft hat's was mit Offenbarung zu tun. Und es lohnt sich dann auch, zum Herrn zu gehen und sagen, Herr, darüber möchte ich noch Offenbarung bekommen. Ich sehe den Vers, ich lese ihn, ich verstehe ihn, aber ich möchte dich noch drin sehen. Ich möchte dich noch ergreifen. Ich möchte wissen, was ist an diesem Wort so kostbar? Wie kann ich es ergreifen? Wie möchtest du es in mir zur Wirklichkeit bringen? Und wenn wir so im Gebet ins Wort hineingehen, wir werden reich werden am Wort. Wir werden es verstehen, aber wir werden auch Offenbarung bekommen. Und wir werden Christus ganz ergreifen. Gott wird euch auch dies offenbaren. Er will uns etwas offenbaren. Ja, lass uns auch danach ein Verlangen haben und dafür auch füreinander beten, dass wir alle Offenbarung haben. Nicht nur über unsere Errettung, sondern dass wir auch weitergehen. Es gibt ein schönes Zeugnis, was in dieser Mitteilung über diesen Abschnitt auch mit abgedruckt ist. Lohnt sich auch nochmal zu lesen, mein Bruder bezeugt hat, wie er mit dem Herrn weitergehen möchte. Nicht nur Errettung erfahren, ganz am Anfang sich sicher sein, dass wir errettet sind, sondern weiterzugehen mit dem Herrn. Und das ist wirklich, ja, hat mich sehr nochmal angesprochen. Es lohnt sich als Gläubige fest zu sein in dem, was wir schon haben, aber auch ein Verlangen zu haben, ihn ganz zu ergreifen. Wenn wir ihn sehen, es ist so wunderbar, durch das ganze Wort hindurch sehen wir eigentlich immer wieder, dass Christus sich nicht alleine offenbart, sondern dass er sich offenbart seinen Jüngern, dass er sich offenbart, aber auch als der seine Gemeinde bauen will. Selbst am Ende in Offenbarung, da lesen wir auch nochmal von einer Offenbarung von Christus. Und das ist auch sehr bemerkenswert, weil die Offenbarung, ja, an wen ist sie geschrieben? An Johannes, gell? Johannes, ein Jünger, der von Anfang an dabei war, der mit dem Herrn schon gewandelt ist auf dieser Erde, dann älter geworden ist und, soweit wir wissen, sogar an dieser Stelle sehr alt geworden ist. Er hatte den Herrn nicht nur auf der Erde gekannt, dort war er ihm schon ja sehr nah, dann hat er ihn auch in Auferstehung gekannt und dann kommt hier die Offenbarung und der Herr offenbart sich ihm wieder. In Offenbarung 1, Vers 10 sagte, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. So weiter. Und dann Vers 12. Und ich wandte mich um, nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war. Also dieser, ja, kann man wirklich sagen, alte Bruder, er hat eine Offenbarung bekommen. Eine Offenbarung von dem Menschensohn, wie er unter den goldenen Leuchtern wandelt. Wie er heute da ist, um der Gemeinde zu dienen. Das sehen wir ja dann später, Kapitel 2 und 3, wie er spricht auch, wie es ein Wort gibt für die unterschiedlichen Gemeinden. Aber er hat den Menschensohn gesehen unter den Gemeinden. Ich würde sagen, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir Christus ergreifen wollen, das hängt mit der Gemeinde zusammen. Das geht nicht alleine. Wenn wir wirklich den ganzen Reichtum Christi wollen, wir brauchen die Gemeinde. Wir brauchen eine Offenbarung von der Gemeinde. Ja, können wir auch dem Herrn sagen, Herr, offenbar mir deine Gemeinde. Der Herr wird auch antworten. Aber es ist dann auch sehr praktisch oft. Gell? Ja, wo ist die Gemeinde? Es ist in Gemeinschaft. sei es mit Einzelnen, aber auch die Versammlung, auch die Hausversammlungen sind so ein Ort, um gemeinsam Christus zu ergreifen. Wir gehen ins Wort, wir graben im Wort, wir suchen auch nach der Wahrheit, dem Wort der Wahrheit. Wir suchen auch in verschiedenen Parallelstellen. Das ist auch immer sehr schön, wie die Geschwister aus verschiedenen Bereichen vom Wort, wo sie gerade lesen, etwas mitbringen vom Wort. Und dann ergreifen wir gemeinsam Christus in seinem Wort und in der Gemeinde. Also ich kann nur sagen, wer noch keine Hausversammlung hat, er soll sich doch mal umgucken. Jemand, den er kennt, der in der Hausversammlung ist, fragen, wenn ich mal mitkommen kann. Nein, es ist ja nicht so schwer. Ja, es ist wirklich, es lohnt sich, diese Gemeinschaft zu haben, um gemeinsam Christus zu ergreifen. Christus nachzujagen. Wir haben auch viel Reichtum, auch die Geschwister, die schon länger dabei sind, können viel bringen. Auch die Geschwister, die neu dazukommen, können auch bringen. Das ist oft sehr frisch, sehr ermutigend, sehr belebend. So, es ist einfach schön, in so einer Hausversammlung Christus nachzujagen. Gemeinsam ihm zu schauen. Natürlich, wir schauen auch nicht nur nach Erkenntnis, das ist ja auch klar, sondern wir wollen Christus ergreifen. Da möchte ich aber nochmal zurückkommen zu Philipper 3. Und dort hat ja zu Ihnen gesagt, der Herr wird auch Offenbarung geben. Wenn es noch einen Mangel gibt, auch einen Mangel an gemeinsamen Erkennen, wird der Herr es auch noch offenbaren. Und wir sollen auch dieses Verlangen haben, gemeinsam ihn zu erkennen und gemeinsam die Einheit zu halten. Und dann kommt in Vers 16 ein Vers, den finde ich sehr bemerkenswert. Da sagt er, nur dies, wozu wir gelangt sind, dabei lasst uns auch bleiben. Also hier kommt wieder ein neues Wort. Er sagt gelangt. Er sagt nicht das, was wir schon erkannt haben oder das, was wir verstanden haben, sondern er sagt, wozu wir gelangt sind. Also das heißt sicher, dass es verstanden ist und dass es erkannt ist. Aber das heißt, es wurde gemeinsam ergriffen. Es war ein Weg mit dem Herrn. Und auf diesem Weg mit dem Herrn haben es die Geschwister, sind sie schon ein Stück gelangt. Wie auf einer Reise. Sie sind gelangt. Das Ziel kommt später noch. Aber ein Stück gelangt. Und es ist so kostbar, dass wir auf diese Reise gemeinsam schon gelangt sind, der uns schon etwas gezeigt hat von seinem Vorsatz. Das sagte hier auch, wozu wir gelangt sind, dabei lasst uns auch bleiben. Ja, lasst uns auch bleiben. Schmeiß nicht alles über den Haufen oder gib auch nicht schnell auf, was wir mit viel Gebet und viel Suchen des Herrn gemeinsam ergriffen haben, sondern lasst uns dabei bleiben. Und es ist gar kein Widerspruch zu den Versen, die davor stehen. Gell? Manchmal, wenn man die Verse davor liest, dann denkt man, es geht weiter, 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 weiter. Und je mehr man hat, dann das Alte verschwindet im Hintergrund. Aber wenn wir das hier sehen, dann sehen wir, da wo wir schon gelangt sind, mit dem Herrn gemeinsam hingelangt sind, dabei wollen wir auch bleiben. Wir wollen uns auch nicht in Unruhe bringen lassen, ja, durch irgendetwas, sei es eine Philosophie oder eine Lehre oder was auch immer. Der Herr gibt uns schon ein Empfinden. Wir merken, ja, das, was jetzt kommt, das passt irgendwie nicht ganz. So, dann kann man es auch dem Herrn bringen und auch den Herrn fragen. Aber was wir auf jeden Fall tun wollen, ist, wir bleiben bei dem, wo wir schon gelangt sind. Wir bleiben beim Herrn, wir bleiben in seinem Haus. Wir halten fest, so geht es auch weiter in Vers 17 an, ja? Seid gemeinsam meine Nachahmer, Brüder, und beobachte die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist so kostbar, dass es hier Menschen gibt, die einfach als Vorbilder dienen können. natürlich der Paulus, aber auch nicht nur der Paulus, sondern auch die, welche so wandeln. Ja, lass uns doch gemeinsam uns auch gegenseitig Vorbilder sein, Christus zu ergreifen, Christus nachzujagen, meine Nachahmer. Am besten, das geht Hand in Hand, was wir gesehen haben und worin wir auch leben, was wir verstanden haben und es auch tun. Dann haben wir wirklich Christus ergriffen. Ja, wenn in unserem persönlichen Leben, auch im Gemeindeleben etwas offenbar wird, sogar ein Vorbild offenbar wird, wie wir es hier sehen. Ja, und dann natürlich auch das negative Beispiel hier. Gell? Er sagt, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe und sogar mit Tränen sage, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Das gibt's auch. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, die damals im guten Land nicht über den Jordan gehen wollten. Aber es hängt schon ein bisschen damit zusammen. So eine Haltung, ja, es muss doch auch ohne gehen. Das Kreuz, ja, es geht nicht ohne das Kreuz. Wir brauchen nicht nur das Kreuz, aber es geht nicht ohne das Kreuz. Ja, so soll niemand ein Feind des Kreuzes Christi sein. Niemand einer sein, dessen Gott der Bauch ist oder am Ende sogar der Ruhm seiner Schande liegt. Sinn auf die irdischen Dinge richten. Das steht dem entgegen. Der Sinn, der auf das Irdische gerichtet ist. Und das ist mein letzter Punkt für heute. Der Herr möchte uns davon retten, auf das Irdische zu sinnen. Es gibt ja schöne irdische Dinge, oder zumindest sehen sie schön aus und die lenken uns manchmal auch ganz schön ab. Und es gibt auch irdische Dinge, die sind nicht schön. Eine ganze Flut von Nachrichten, die uns erreicht und die uns manchmal auch an einen Punkt bringen, wo man denkt, ja irgendwie, Hauptsache, ich bin mit mir selbst im Reinen, was um mich rum ist, ich weiß auch nicht. Diese Nachrichten, dieses turbulente Umfeld um uns herum, es ist manchmal auch geeignet dazu, uns zurückzuziehen oder uns davon abzuhalten, Christus nachzujagen und Christus gemeinsam nachzujagen. Und wir sollen uns nicht beschweren lassen davon. Jeder hat selber Gnade, damit umzugehen. Aber dass wir uns einfach auch bewahren vor dem, was uns beschweren will, was uns irdisch gesinnt machen will. Also ich war die letzten Tage immer wieder an diesen Vers erinnert. Wir kennen ja Psalm 23, wahrscheinlich der bekannteste Psalm. Gegen Ende sagt er in Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch, wunderbar, wer will nicht einen Tisch, einen reich gedeckten Tisch, und das kennen wir auch. Und dann sagt er, angesichts meiner Feinde. Wenn es nach mir ging, dann würde ich sagen, mit dem Tisch warten wir mal, bis die Feinde weg sind. Nicht, dass am Ende das Mahl gestört ist. Aber der David hat eine andere Erfahrung gemacht. Gell? Er hat erfahren, wie die Feinde da sind, aber wie der Herr ihm einen Tisch bereitet. Ich würde sagen, das ist unsere Wahl heute. Auf was schauen wir? Schauen wir auf die Feinde? Schauen wir auf die Probleme? Schauen wir auf die Nachrichten? Oder schauen wir auf den Tisch? Auf den Tisch, den der Herr uns bereitet, angesichts unserer Feinde. Das ist doch wunderbar. Wir können den Herrn loben, was er uns alles gibt, persönlich und auch im Gemeindeleben. Auch wenn es nicht einfach ist um uns herum, aber der Herr segnet so sehr die Gemeinde mit sich selber. Es ist so kostbar, wenn wir einfach von diesem Tisch nehmen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Lob den Herrn, mitten in so einer Situation fließt sogar der Becher über. Ist gar kein Mangel da, keine Armut, sondern der Herr gibt reichlich Öl, reichlich Überfluss. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück oder ich werde bleiben im Haus des Herrn lebenslang. So ein schönes Bild zu sehen, hier der Reichtum, für uns heute der Reichtum Christi in seinem Haus. Und in seinem Haus bleiben wir und genießen gemeinsam. Lob den Herrn. Lasst uns bleiben im Hause des Herrn lebenslang. Amen.
Ja, lob den Herrn. In Vers 20 steht, unsere Bürgerschaft ist in den Himmeln, von wo wir auch sehnlich einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Ich habe eine neue Anrede für euch, meine lieben Bürger des Himmels. Amen. Dazu lese ich noch Epheser 2, Vers 5 oder schon Vers 4. Gott hat, der da reich ist an Barmherzigkeit, dennoch um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, obgleich wir tot waren in den Übertretungen, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet und zusammen auferweckt und zusammen in den Himmel niedergesetzt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern zur Schau stellte die überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus. Lob den Herrn. Ja, je länger wir mit dem Herrn gehen, oder möchte ich von mir sagen, desto mehr brauche ich dieses Bewusstsein, ein Bürger des Himmels zu sein. Nicht mehr so sehr an dem Irdischen zu verweilen, sondern wirklich meine Augen aufzurichten und immer mehr Christus anzuschauen. Immer mehr, was er uns geschenkt hat. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr bekommen wir auch Offenbarung von ihm. Und nur die Offenbarung bringt uns voran. Nicht was wir verstehen, sondern was der Herr uns offenbart. Das bringt die Gemeinde voran. Ja, das ist wunderbar. Und diese so Offenbarung, das setzt dann unser Glaube ein. Unser Glaube muss diese Offenbarung wirklich festhalten, dass es auch unsere Wirklichkeit wird, dass es unser Leben wird. Wir müssen durch diese Offenbarung erleben wir. Durch die Offenbarung wachsen wir. Ja, und dafür lobe ich den Herrn. Und dann wird das Wort wahr, wie es in Hebräer 8 heißt, Vers 10, denn das ist der Bund, den ich machen will mit dem Haus Israel nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und auf ihre Herzen will ich sie schreiben. Ja, das ist die Offenbarung. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und keinesfalls wird jemand seinen Mitbürger lehren, noch jemand seinem Bruder sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinen an bis zum Großen unter ihnen. Ja, lobt den Herrn. Da brauchen wir keine Belehrung mehr, denn durch die Offenbarung des Herrn, das ist, was wir brauchen. Mit unserem Verstand kommen wir nicht voran, sondern nur durch das, was der Herr uns offenbart. Amen. Lob den Herrn. Amen.
Ich möchte 1. Korinther 1, 23 und 24. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Kreuz ist wirklich die größte, große Gnade, denn Gott sagt ja, siehe, ich mache alles neu. Und es kann nur neu werden, wenn wir Altes, Verdorbenes, Gefallenes weggeben. Und es wirkt der Herr. Er gibt uns auch da Offenbarung und Licht. Und
die Probleme der Welt. Es gibt viel Humanismus, es gibt viel gute Ansätze, aber ohne das Kreuz kann nichts wirklich Neues und Göttliches und Ewiges wachsen, dem Herrn.
Paulus hat uns ein Bild von sich selber gegeben, wie er nachjagt und wie er den Herrn ergreift. Und darin will er uns ein Vorbild sein. Er sagt hier sehr klar, beobachtet, folgt meinem Wandel nach. Wir haben Paulus heute nicht unter uns, aber wir haben sein Wort, wir haben sein Beispiel im Wort. Wir haben genug, um sagen zu können, jawohl, wir wandeln Paulus nach, wie er dem Herrn nachjagt. Ja, das ist wunderbar. Da kommt man zum Ziel, da hat es Erfolg. Das ist nicht in die Luft schlagen, das ist nicht falsch gehen, das ist der Weg, den wir gehen sollen. Und jetzt kommt der Punkt, aber wenn jemand doch etwas anderes denkt. Das Andersdenken ist oft ein Problem. Und ein Problem, dass jeder auf seiner Meinung beharrt. Im Eheleben kommt sowas häufiger vor und da können wir auch die Erfahrung machen. Wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma heraus? Hier ist meine feste Meinung und da ist die andere feste Meinung. Wie kommen wir jetzt dahin, dass wir wieder eins sind, dass wir aber eins sind in der richtigen Weise? Und da gibt uns Paulus einen guten Rat. Ich will das jetzt in meinen Worten sagen. Ein jeder gehe in seine Kammer und suche den Herrn. Herr Jesus, wer hat Recht? Herr Jesus, habe ich Recht oder hat meine Frau Recht oder mein Mann Recht? Herr Jesus, wer hat Recht? Und dann sagt uns der Herr, mein Recht ist am Kreuz. Mein Recht ist in dem Gekreuzigten. Das wird die Offenbarung sein, die der Herr uns gibt. Aber ich schließe nicht aus, dass der Herr uns auch mal Offenbarung gibt und sagt, jetzt lass mal deine Meinung. Es ist einfach eine Sache der Offenbarung. Der Herr soll reden. Und wie Johannes selbst im hohen Alter Offenbarung bekommen hat, so sollen auch wir nie aufhören, nach Offenbarung zu suchen. Paulus hat nie aufgehört. Johannes hat nie aufgehört. Das ist einfach der Weg, den wir mit dem Herrn gehen. Wir brauchen immer wieder eine neue, frische Offenbarung mit dem Herrn.
Philipper 3, Vers 13, der zweite Teil lese ich nochmal. Ich vergesse ständig, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und so jage ich dem Ziel entgegen für den Kampfpreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das berührt mich, dass der Paulus immer im Hier und Jetzt lebt. Er lebt nicht in der Vergangenheit, denkt, ja, damals, bevor ich im Gefängnis war, war alles wunderbar. Damals konnte ich dienen. Oder denkt auch nicht in die Zukunft, ja, wenn ich jetzt endlich aus dem Gefängnis rauskomme, dann kann ich wieder dienen. Sondern er sagt, ich vergesse ständig, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Das berührt mich, oder wie Andreas gesagt hat, eben im Psalm 23, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Mein Becher fließt über. Amen. Ja, er wartet auch nicht, bis die Feinde weg sind, sondern jetzt. Jetzt ist dieser Tisch, jetzt fließt dieser Becher über. Das berührt mich, dass einfach, dass wir im Hier und Jetzt leben, dass wir einfach jetzt diese Versorgung in Anspruch nehmen. Können wir noch den Psalm 23 singen? Lied 126.